Ja, wir nehmen Platz. Liebe Geschwister, ich möchte euch von hier aus auch herzlich begrüßen und freue mich, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen. Eben, wo Ede sagte, vielen Dank auch noch für die Musik, die ihr gemacht habt, also wo Ede sagte, ja, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte, habe ich so gedacht, Gemeindestunde, Gottesdienst ist eigentlich so Termin in der Chefetage. Oder? Seid ihr einverstanden? Termin in der Chefetage ist heute. Und warum? Weil Jesus hier ist. Ja? Er ist der Regent, er ist der Chef. Und wir wissen ja, ja, jetzt wo wir so wenig sind, Termine in der Chefetage mit wenig Anwesenden sind immer wichtige Termine. Ja, wenn alle gerufen werden, ist nicht so wichtig. Aber wenn wenige gerufen werden in die Chefetage, dann ist es ganz wichtig. So, deshalb wollen wir heute einen wichtigen Gottesdienst haben und ich freue mich, mit euch über ein Thema sprechen zu können, was uns alle tagtäglich irgendwo berührt, begegnet, betrifft und uns beschäftigt. Und eigentlich ist hier an. Genau, ist schon da. Unser Glaubenskampf. Unser Glaubenskampf, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sagt der Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 12. Und etwas genauer ausgedrückt wird das dort von Paulus so gesagt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist ein interessanter Satz. Und nachdem das Wort Gottes dann diesen Vers vermittelt, wird uns empfohlen, die Kampfausrüstung des Glaubens anzuziehen. Ja, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Wir erleben eine Zeit von viel Anfechtung. Ich glaube, da sind wir uns einig. Insgesamt erleben wir eine Zeit von viel Anfechtung. Es ist einmal Krankheit, die uns betrifft, die uns begegnet. Es ist einmal Verlust, den wir haben, Katastrophen. Politische Umbrüche, Übergriffigkeit des Staates bis ins Private hinein, Unstabilität, Einschränkung von Freiheit. Es passiert sehr viel im Hintergrund, es schmieden viele Leute viele Pläne und wir haben so ein mulmiges Gefühl und fragen uns, was passiert eigentlich mit uns? Der Energiepreis wird verdoppelt, das private Leben kommt ins Visier der Politik. Wie lebst du eigentlich? Wie ist dein Fußabdruck? Plötzlich fühlen wir uns so gefangen genommen und die Freiheit ist ja gar nicht mehr so, wie wir das vor zwei, drei Jahren uns so gedacht haben, dass wir so frei sind, ja, und leben konnten nach dem Motto, die Freiheit des Einzelnen ist so weit, wie sie die Freiheit des Anderen nicht einschränkt. Nein, es gibt viele Dinge, die uns Sorge machen, auch Auskommen, Inflation, ankommende Nachrichten über Krieg, Nachrichten über möglicherweise Zusammenbrüche von Staaten, das alles macht uns Sorge. Aber das alles ist nicht der Kampf des Christen. Das ist interessant, das zu wissen. Nein, es sind alles Dinge, die unser äußeres Leben ausmachen, unsere irdische Existenz beeinflussen. Aber der geistliche Kampf, von dem wir in diesem Vers, in Epheser 6, Vers 11 lesen, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, hat mit all dem gar nichts zu tun. Und interessant ist auch, wenn wir zum Beispiel das Neue Testament lesen, die Bergpredigt lesen von Jesus Christus oder die Briefe von dem Apostel Paulus lesen, dieser irdische Kampf, das Beschäftigen mit der politischen Situation, mit der Situation, wie wir leben, ob wir Häuser haben oder auf Miete wohnen, ob wir in Urlaub fahren können oder nicht, das ist alles nicht ein großes Thema. Das ist eher so im Hintergrund, das ist auf der Seite. Der geistliche Kampf des Christen ist auf einer ganz anderen Ebene. Und darüber möchte ich gerne mit euch heute etwas ins Gespräch kommen. Natürlich ist das so, auch gerade im Hinblick auf die vergangene Woche und auf das, was wir aktuell erleben in dieser Gemeinde bezüglich unserer Geschwister. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Das ist ein Gebot des Christus. Und wenn ein Glied freut, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist ein Gebot des Christus. Das ist selbstverständlich. Und natürlich ist es genauso selbstverständlich, dass wir unsere alltägliche Not auch vor unseren Herrn bringen dürfen, wie wir das eben getan haben. Und dazu ermutigt uns auch Gottes Wort. Zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 25, der Herr Jesus sagt hier: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, für den Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann sagt der erste Petrusbrief in Kapitel 5, Vers 7 zu den täglichen Sorgen, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werfet, denn er ist besorgt für euch. Also hier begegnet uns der mächtige Gott, der große Gott, unser Schöpfer Jesus Christus und sagt, komm her mit deinem Päckchen, komm mit deinem Päckchen zu mir, bring mir all deine Sorge, leg das vor mir ab, ich will das übernehmen. Mach du dir keine Sorge, weil du kannst die Sorge nicht tragen, du kannst nicht heilen, du kannst keine Wunder tun, du kannst nicht die Lebensverhältnisse heute und morgen ändern, aber Jesus Christus kann das, er kann uns helfen und da durchtragen. Und so dürfen wir als Christen vor dem Herrn klagen und dürfen ihm sagen, wie es uns geht, wie wir uns finden und dürfen ihm uns zur Not bringen und dürfen ihn um Hilfe bitten. Vom Himmel betrachtet lebt der Christ als neue Schöpfung, als ein Mensch, der mit diesen irdischen Dingen weniger zu tun hat, der sich freuen darf über die himmlischen Dinge, der sich freuen darf darüber, dass seine Zukunft geregelt ist, seine Schuld vergeben ist, dass er auf dem Weg nach Hause sein darf, zu Jesus Christus und dass er hier auf dieser Welt noch eine Prüfungszeit bestehen muss. Grundsätzlich sind wir Himmelsbürger. Und in der Bibel kennen wir den Satz, wo es heißt, denn wir wissen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Genauso wie Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich ist unsichtbar. Sein Reich ist zwar mitten unter uns, wir nehmen teil daran, aber das Reich Jesu bedeutet nicht, ich mache dich schön, ich mache dich reich und ewig gesund. Das bedeutet, zu Jesu Himmelreich kommen eben nicht, sondern es bedeutet, ich mache dich frei von der Gefangenschaft deiner selbst, ich gebe dir einen Sinn, ich rette dich über diese irdische hinaus, ich gebe dir eine ewige Bürgschaft, ich gebe dir ein Himmelsbürgertum, ich mache dich reich in Christus und ich werde dir Schätze geben, die nicht alt werden. Das bedeutet, auf der anderen Seite angekommen zu sein. Also, wo findet denn nun unser Kampf statt? Unser geistlicher Kampf. Wie findet er denn statt? Ein komplexes Thema. Und die Bibel zeigt uns hier interessante und sehr starke Bilder. Ihr kennt das ja, ich habe das schon öfters gesagt, das Alte Testament ist ein Buch voller Bilder, historischer Geschichten, Bilder, die uns Jesus bzw. Gott aufgeschrieben hat, an denen wir lernen dürfen. Und das Neue Testament liefert uns zu diesen Bildern die Sprechblasen, den Text dazu. Das halt so ein bisschen, kann man das ein bisschen wegmachen? Ich habe hier so ein bisschen, ich höre mich zweimal. Dankeschön. Ich möchte euch da mitnehmen, wie Paulus das uns beschreibt. Und zwar sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 6 zu den alttestamentlichen Bildern, denn diese Dinge sind Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind wie jene. Er sagt, es ist Bilder in dem Neuen und Alten Testament sind warnende Beispiele. In 1. Korinther 10, Vers 11, all dies, was die Israeliten erlebt haben in der historischen Geschichte, wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. In Kolosser 2, Vers 17 wird gesagt, die Dinge, die historischen Dinge, die Israel erlebte, das sind Schatten der künftigen Dinge. Der Körper selbst aber ist es Christus. Also Paulus sagt hier, diese Dinge, die früher geschehen sind, die Bilder sind schattenhafte Bilder, die zeigen uns Umrisse von einer geistlichen Wirklichkeit und wir selbst gehören Christus. Nun, unser Kampf als Christen, der setzt ja voraus, dass wir einen Gegner haben. Wenn Paulus von einem Kampf spricht, dann müssen wir definieren, wer ist denn nun der Gegner? Wer steht mir denn gegenüber? Wer begegnet mir denn Montagmorgen um 6:55? Wer ist denn der Gegner, für den ich mich wappnen muss? Ich möchte dazu ein paar Beispiele nennen. Und es ist klar, in einem kleinen Vortrag von 30 Minuten kann man nicht das ganze Bild aufzeigen, aber ich möchte ein paar Beispiele nennen, um das Ganze greifbar zu machen. Wie versteht Gottes Wort das? Und zwar geistliche Feinde, das ist einmal die Welt, ist ein geistlicher Feind. Ein weiterer geistlicher Feind ist unsere alte Natur, der Mensch aus Fleisch und Blut. Und ein dritter geistlicher Feind ist zum Beispiel unser rituelles Bedürfnis, dass wir Rituale lieben von ganzem Herzen und Religiosität lieben von ganzem Herzen. Und das wird uns zu einem geistlichen Feind. Und über diese drei Feinde, Ägypten, die Welt, die alte Natur, das Fleisch, der Mensch, die schwache Seite unserer Natur und auch über den geistlichen Feind, Rituale, religiöse Rituale ohne Inhalt, möchte ich gerne mit euch etwas sprechen und aufzeigen, wie wir solche Feinde erkennen können und vor allen Dingen, wie wir sie besiegen können mit der Waffenrüstung Gottes, mit der Waffenrüstung des Christus. Das große Bild im Wort Gottes über Erlösung und Befreiung und Rettung und der Weg in dieser Welt wird dir aufgezeigt im zweiten Buch Mose. Das zweite Buch Mose ist das Buch der Erlösung, wie Gott sich Erlösung und Befreiung aus der Welt heraus vorstellt. Und das beginnt mit der Sklaverei in Ägypten, wo der Mensch versklavt ist, wo andere ihm sagen, was er zu tun hat. Er leidet, er ist nicht frei. Und Gott sagt, ich kann dich frei machen, wenn du das Passahlamm annimmst. Und die Israeliten wurden frei durch das Passa, was sie feierten, durch das Passahlamm, durch das Blut auf ihrer Türschwelle, was aufgemalt wurde, durften sie frei ausgehen in ein neues Leben. Sie gingen durch das Schilfmeer hindurch, ein Bild der Taufe. Sie standen plötzlich in einer neuen Welt, frei von der Sklaverei. Sie durften zwar noch ein bisschen Kram mitnehmen aus Ägypten, was sie brauchten, aber sie waren frei. Sie standen in der Wüste und waren frei. Und Geschwister, das ist deine Situation. Als Kind Gottes ist das genau deine Situation. Du bist frei durch Jesu Blut, bist getauft auf das Wort Gottes, auf den Tod Christi hin. Und jetzt bist du frei und stehst in der Wüste. Die Welt ist dir zur Wüste geworden. Ist das so? Ist die Welt dir zur Wüste geworden? Dann hast du es verstanden. Ist die Welt dir zur Wüste geworden? Was ist eine Wüste? Eine Wüste ist ein Ort, wo man nichts findet zum Essen. Ist ein öder Ort. Und wenn die Welt für dich zum öden Ort geworden ist, wenn du neue Ziele hast, wenn du neue Mittelpunkte hast, dann bist du richtig unterwegs. Lass uns einmal genau hinschauen. Was bedeutet das jetzt? Der geistliche Feind der Welt. Was ist die Welt für uns als sogenannter geistlicher Feind? Es sind die Dinge, die uns in der Welt auf Schritt und Tritt begegnen. Wenn wir Nachrichten anmachen, Fernseh gucken, Zeitung lesen, rausgehen in die Städte, dann begegnen uns in dieser Welt die Dinge des Zeitgeistes. Politik mit all dem, was dazugehört, Philosophie, also mit den Ideen der Welt, alles, was dazugehört, Gender und Wissenschaft, verlogene Wissenschaft mit all dem, was an falschen Informationen hervorkommt. Das ist alles Welt. Einmal ist es alles Welt, wird von der Welt geprägt. Über diese Dinge hat der Herr Jesus Christus einen geistlichen Sieg errungen. Er sagt, das alles ist nicht von mir. Das alles ist von der Welt. Das kommt nicht von dem Vater. In der Welt habt ihr den Hochmut des Lebens, die Lust der Augen und die Lust des Fleisches. Das ist die Welt. Das können wir alles in eine Kiste packen und können sagen, habe ich hinter mir. Ich lebe in einem neuen Leben. Ich lebe nicht mehr in dieser Welt. Ich bin raus davon. Mich berührt das nicht mehr. Ich will mich davon nicht steuern lassen. Ich habe meine Quelle, an der ich mir Nahrung hole, und ich habe meine Orientierung im Worte Gottes in Bezug auf moralische Dinge, in Bezug auf ethische Dinge, in Bezug auf das Miteinander, in Bezug auf meine religiöse Beziehung, wie ich leben soll. Ich orientiere mich nicht mehr in der Welt. Ich orientiere mich nicht mehr in diesen Dingen, sondern ich lebe jetzt ein neues Leben. Und im Johannesbrief, Kapitel 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16, dann sagt uns die Bibel das nochmal, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Es gehört nach Ägypten. Wir müssen das als Christen, als Nachfolger Jesu in dieser Kiste lassen. Wir sagen, das ist weltlich. Es ist da. Ich habe mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe damit zu tun. Ich habe einen Arbeitsplatz. Ich gehe in die Schule. Ich muss mich bewegen in den Institutionen dieser Welt. Aber ich bin raus aus dem Ganzen. Es ist nicht mein Taktgeber. In Kolosser 5 wird uns gesagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Schritt heraus aus der Welt zu Jesu hin. Mit ihm zu leben bedeutet, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das bekennen wir in der Taufe, wie Israel durch das Rote Meer ging. So steht der Glaubende jetzt in der Wüste. Der geistliche Sieg Jesu überlagert alles Irdische. Der Mensch wird durch die Hinwendung zu Jesu frei von der Knechtschaft dieser Welt und gelangt so in dieses neue Leben. Allerdings auch für uns, die schon lange auf dem Weg des Glaubens sind, besteht die Gefahr der Sehnsucht nach Ägypten. Und jetzt kommt die erste Prüfung. Und das finden wir dann im Wort Gottes in 2. Mose Kapitel 17, Vers 1. Jetzt waren sie alle so fromm und erlöst und standen in der Wüste und plötzlich hatten sie alle Durst und kein Wasser. Und da merkte man natürlich, dass sie noch zu tun hatten mit den alten Menschen. Sie riefen nicht zu Gott um Wegweisung, sondern sie murrten wieder Mose. Das Volk, Vers 2, geriet in Streit mit Mose und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was stellt ihr den Herrn auf die Probe? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Liebe Geschwister, hier zeigt uns die Bibel auf, dass wir Menschen bleiben, auch wenn wir in der Wüste sind und ob wir auch so einen Heiligenschein über den Kopf haben und so ganz fromme Menschen sind. Wenn es plötzlich eng wird, wenn plötzlich Krankheit kommt, wenn plötzlich Schmerzen kommen, wenn wir plötzlich mit dem Auto gegen die Wand fahren und das ist kaputt und ich habe schon Schulden, dann plötzlich sagen wir, oh wei, so ist doch nicht in der Wüste, so herrlich ist das doch nicht. Wie geht es denn weiter? Und das Wort Gottes sagt uns hier, dass das Volk sagt, warum bin ich eigentlich fromm? Warum hast du mich aus Ägypten rausgeführt? Soll ich hier sterben? Soll ich hier draufgehen? Und Gott hat die wunderbare Lösung und sagt, schau mal, Mose, nimm deinen Stab mit, dem du auf den Nil geschlagen hast, und nimm ihn in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf dem Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und er wird Wasser hervorströmen lassen, sodass das Volk zu trinken hat. Und dann geschah dieses Wunder. Es kam Wasser aus dem Felsen. Und wer seine Bibel kennt, der denkt jetzt sofort daran, der Fels aber ist der Christus. Steht wiederholt im Neuen Testament. Der Fels aber ist der Christus. Also, wenn das in der Welt, in der Wüste nicht weitergeht, hör bitte auf zu schreien und zu schimpfen. Hör bitte auf, dich kaputt zu machen an Sorge, sondern geh zu dem, der gesagt hat, ich bin dir eine feste Burg. Ich bin dein Gott. Auf mich kannst du bauen. Der Fels aber ist der Christus. Wollen wir das heute mitnehmen, wenn wir Not haben in dieser Welt, wenn wir nichts mehr verstehen, wenn wir denken, wir verdursten, dass wir uns an Christus, den Fels, wenden dürfen. Das geht nur im Glauben. Das ist ein geistlicher Kampf. Das ist ein Kampf, den wir im Glauben gewinnen. Wenn wir uns auf Christus stützen, wird er uns den Ausweg zeigen. Das ist das Vertrauen, was wir in Christo Jesu auf seinen Tod, auf seine Liebe zu uns, auf sein Kreuz haben dürfen. Schauen wir jetzt etwas genauer hin. Ich finde es interessant und es ist so ein kleines Hobby von mir, die Feinde von Israel zu analysieren. Und es gibt sehr viele Feinde von Israel. Die werden in der Bibel genannt. Das sind Amalekiter, das sind Midianiter, das sind Kanaaniter, das sind die Philister, das sind die Moabiter, ganz viele andere noch. Und jeder Feind wird im Gotteswort beschrieben mit einem eigenen, einzigartigen Charakter. Und das ist spannend, sich das anzugucken. Und wenn wir diese Feinde analysieren, dann merken wir plötzlich, oh, kenne ich doch. Habe ich auch was mit zu tun. Und diese Feinde gilt es zu bekämpfen. Israel musste einen fleischlichen Kampf führen mit Schwert und Gefangenschaft. Sie mussten die Feinde eliminieren. Das war alles brutal. Und wir lesen die Geschichten und staunen manchmal, wie viel Blut im Alten Testament fließt. Und doch müssen wir wissen, all diese Geschichten im Alten Testament sind für uns nur geistig auszulegen, geistlich auszulegen. Sie haben einen geistlichen Charakter. Der Christ hat niemals das Schwert in die Hand zu nehmen. Für den Christen gilt, liebe deinen Feind, segne, der dich flucht und tu wohl dem, der dich hasst. Das ist das christliche Ethos. Der Christ bekommt gesagt im Hebräerbrief Kapitel 10, lass dich lieber übervorteilen. Dort waren Menschen, von denen Paulus sagt in Hebräer 11, sie achteten den Raub ihrer Güter mit lauter Freude. Sie wussten, sie sind in der Wüste. Sie haben in der Welt nichts mehr zu kamellen. Das ist die Welt. Sie leben auf einem anderen Weg, auf einem Siegesweg hinter Jesus her. Ich möchte mit euch gerne noch über zwei Feinde sprechen. Mehr schaffen wir nicht. Und zwar ist der erste Feind der Kampf gegen Amalek. Wir haben hier schon öfters Predigten über Amalek gehört. Die letzte war von Viktor Kretschmann. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Das wäre spannend, die nochmal zu hören. Der Kampf gegen Amalek. Diese Geschichte steht in 2. Mose Kapitel 17 und dort wird uns berichtet, dass Amalek um die Ecke kam und Israel angriff. Und ich lese mal nur auszugsweise vor, was ich rauskopiert habe aus dieser Geschichte. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute ein Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen. Indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Wir kennen die Geschichte, dass Josua gegen Amalek kämpfte und als Mose auf den Berg stieg und seine Hände hob, hatte er den Sieg, und ließ er seine Hände sinken, ging der Kampf auf Seiten Amaleks, und wenn er seine Hände wieder hob, war der Kampf wieder auf Seiten Israels. Und Aaron und Hur kommen dann und stützen den Mose, und so besiegen sie Amalek. Wer ist das, der Feind? Wer ist der Feind Amalek? Wir finden da in 5. Mose 25, Vers 17 einen Schlüsselvers. Und zwar steht dort: Denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als er aus Ägypten zoget, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst, und dass er Gott nicht fürchtete. Was ist Amalek für ein Charakter? Amalek macht sich an den Nachtrab. Er kommt an das Volk heran von hinten. Er nimmt sich die Schwachen vor, die Alten, die Schwachen, die Kinder, die Mütter, die Kleine hatten, die nicht so schnell konnten. Er nimmt sich die Schwächsten der Schwachen und macht dort Beute. Und die Frage ist: Was ist unsere schwache Seite? Was ist deine schwache Seite? Was ist deine schwache Ecke? Ich glaube, das ist unser Fleisch. Unser fleischliches Sein ist allgemein unsere schwache Ecke. Angst, wenn Angst kommt, wenn ich Angst bekomme, wenn ich mutlos werde, mich zurückziehe in die Ecke. Oder wenn ich eifersüchtig bin, so ganz tief im Herzen, ich rede mit niemandem darüber, aber ich bin eifersüchtig wie verrückt. Beneidisch, sexuelle Verführung, meine heimliche Sünde, über die ich mit niemandem rede, aber die mich quält, mit der ich zu tun habe, wo ich weiß, habe ich einen dunklen Fleck. Verführung, ich lasse mich verführen. Kleine Betrügereien, Schwachpunkte, wo ich denke, ach naja, geht schon. Habgier, bin ich habgierig? Verschaffe ich mir Vorteile auf Kosten von anderen? Die schwache Seite unseres menschlichen Daseins, die haben wir als Gläubige. Und Satan, der Feind, kennt das sehr, sehr gut. Er weiß genau, wo du schwach bist. Und er kennt genau deine Ecke, wo er dich erwischen kann. Und Amalek ist der Feind. Er will genau diese schwache Ecke angreifen. Er kommt dir nicht auf deiner starken Seite entgegen. Er kommt nicht von vorne, er kommt von hinten. Plötzlich schießt er dir in den Rücken und plötzlich nascht er dich auf. Was lehrt uns die Bibel im Umgang mit diesem Feind? Wir haben das in diesem Text gelesen und ich finde es unglaublich spannend, was hier steht. Lass uns die Bibel mal genau lesen, mit den Finger dabei, mal genau hinzugucken. Was sagt Gott hier über diesen Feind Amalek? Gott sagt: Ich werde Amalek, Vers 14, vollständig unter dem Himmel auslöschen. Geschwister, das ist der Sieg im Glauben. Wir dürfen wissen, wir dürfen unsere schwache Hülle einmal verlassen. Wir werden einmal nicht mehr im schwachen Körper sein. Amalek, der Feind gegen das Schwache, gegen das Fleischliche, den wird Gott gewinnen und den wird Gott führen und er wird das einmal vollständig beenden. Wir haben noch eine kleine Strecke, bis der Herr uns holt oder uns erlöst, wo wir diesen Kampf führen müssen. Aber das wird uns nicht in alle Ewigkeit begleiten. Und dann zum Schluss sagt Vers 16, indem Gott sagt: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Also ich strecke mich aus nach dem Ewigen, nach meinem Fernziel. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Und interessant ist, Israel brauchte gegen Amalek nicht zu kämpfen. Es war Gottes Sieg. Mose, ein Zeichen vom Gekreuzigten auf dem Berg. Gott sagt: Ich werde den Kampf führen. Und der geistliche Kampf des Christen gegen das Fleisch bedeutet, Schau auf Jesus. Orientier dich nach dem Wort Gottes. In Kolosser, ich weiß nicht genau, wo steht, Kapitel 4, da wird gesagt, wenn du im Glauben und Vertrauen auf den Herrn stark bist, wirst du die Sünde des Fleisches nicht vollbringen. Vielleicht können wir den Vers lesen, ich muss ihn kurz suchen. Das ist ein wichtiger Vers und wir müssen das verstehen, dass wir den geistlichen Kampf nicht gegen uns selber führen können, weil den können wir nicht gewinnen, den werden wir nicht gewinnen. Im Galaterbrief steht dieser Vers. Kapitel 5, Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist das Geheimnis des Sieges gegenüber dem Fleisch. Du brauchst nicht gegen deine Eifersucht, gegen deine Habgier, gegen deine heimlichen Sünden zu kämpfen. Aber du musst eins tun. Du musst im Geist leben. Du musst im Angesicht Jesu leben. Du musst den Tag beginnen mit Gottes Wort. Du musst dich im Gebet an Gottes Wort halten. Du musst dich orientieren an dem Wort Gottes. Du musst sagen, Herr, heute ist dein Tag. Was hast du zu tun? Wo geht's lang? Was soll ich tun? Und dann wirst du die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Dann wirst du siegen im Glauben. Aber wenn du dich umkehrst und wendest dich von Christus ab, dann wirst du fallen. Dann wirst du den Sieg nicht haben. Dann wirst du jeden Abend sagen müssen, Herr, heute war wieder nicht dein Tag. Heute habe ich versagt. Aber auch dann geht es weiter. Das ist der Kampf gegen Amalek, den Gott führt. Und Gott sagt uns und verspricht uns, ich werde das mal zu Ende bringen. Ich bringe das zu Ende. Du schaffst es nicht. Gucken wir uns noch einen letzten Feind an, den dritten. Das war unsere religiöse Veranlagung. Ein geistlicher Feind. Rituale ohne Inhalt. Das ist ein großes Thema in der Christenheit. Und dieser Feind bildet sich ab durch den Philister. Und wenn wir uns mit dem Philister beschäftigen, dann stockt es uns in Atem, was das für ein Feind ist, was das für Menschen sind, wie sie im Gotteswort dargestellt werden als Feinde gegen das Volk Gottes und wie sie arbeiten. Ich finde das total spannend. Lass uns mal versuchen, ein paar Dinge klar zu sehen. Das Erste, was von den Philistern berichtet wird, im zweiten Buch Mose ist, dass Gott sagt, schau mal, es gibt auch einen Weg in das gelobte Land, der nicht durch die Wüste geht, nicht durch das rote, nicht durch das Schilfmeer, durch die Taufe, sondern er geht über die Berge, ein schwieriger Weg, aber das ist der Weg der Philister. Das heißt, es gab einen Weg nach Kanaan, der wird im Wort Gottes genannt, der Weg der Philister. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Also, fromm werden geht am besten durch politisch angeordnete Kindertaufe und durch einen frommen Anstrich und ein paar Rituale, und dann sind wir alle Christen. So geht Christsein am einfachsten. In Südamerika hat die Feuerwehr seinerzeit in der Amazonasregion mit Maschinengewehren die Leute zusammengetrieben und mit Feuerwehrschläuchen getauft. Da waren sie alle fromm. So sind sie immer noch. Das sind alle Christen. Wer getauft ist, ist ein Christ. Ob er wiedergeboren ist, ist was anderes. Aber ein frommer Anstrich sich verpassen, den Weg der Philister gehen, in das gelobte Land gehen, ohne wirklich echt zu sein. Das ist der Philister. Der Philister ist derjenige, der kommt fromm daher, das Wort Gottes sagt, hat beschnittene Haare, der sieht ordentlich aus, er hat kein Leben aus Gott. Was machen die Philister eigentlich? Woran erkenne ich die? Die erkenne ich an diesen kleinen Nickeligkeiten, die sie uns so antun. Und zwar beginnt das schon im ersten Buch Mose. Da steht in 1. Mose 26, Vers 15, und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters, es geht um Israel, um Isaak, Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Ha! Der Philister verstopft die frische Wasserquelle. Der Philister schneidet uns das wirkliche Leben ab. Er nimmt uns das Wort Gottes weg. Er verstopft uns die Wasserquelle, den Brunnen. 1. Samuel 13, Vers 19. Und es war kein Schmied im ganzen Land zu finden, denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert und Speer machen. Die Philister nehmen dem Volk Gottes die Schärfe. Sie nehmen ihm die Waffen weg. Unsere Waffe ist das Wort Gottes, das zweischneidige Schwert. Der Philister, der Religiöse, das Erste, was er tut, er nimmt uns das Wort Gottes weg. Er sagt, pass mal auf, die Bibel ist ganz schön, ganz wichtig, aber schieb mal rüber, guck mal, ich habe hier ein Konzept. Ein religiöses Konzept. Eine Alternative. Finden wir alles in der theologischen Literatur, müsst ihr nur nachschauen. Das Wort Gottes wird zur Seite geschoben. Es war plötzlich keiner mehr in Israel, der ein Schwert hatte. Und für den Teufel ist die beste Gemeinde diejenige, wo keiner seine Bibel kennt und noch nicht mal mitbringt zum Gottesdienst. Und in der Woche immer an der gleichen Stelle liegt. Wenn wir nicht mehr die Bibel, das Wort Gottes haben, sondern uns nur noch mit anderen Dingen beschäftigen, sind wir wie Israel, das keine Waffen mehr hat. Wir können uns nicht verteidigen, wir haben keine Option mehr. Der Philister will uns das Wort Gottes wegnehmen. Wir sind beim Thema geistlicher Feind. Es ist eine geistliche Feindschaft gegen das Volk Gottes, uns die Bibel immer weiter zur Seite zu schieben, bis niemand mehr weiß, was da los ist und bis wir alle abhängig sind von anderen Systemen. Eine dritte Stelle habe ich jetzt nicht im Text. 1. Samuel 23, Vers 1. Da kamen die Philister und plünderten die Tenne. Und das kommt, wenn du mal liest, Samuel, Richter, 1. Könige, die Philister immer wieder, sie nehmen die Nahrung weg vom Volk Gottes. Sie nehmen das Getreide weg. Sie wollen, dass das Volk Gottes Hunger hat. Sie wollen, dass niemand mehr satt wird. Der geistliche Feind der Philister in Gestalt des Teufels möchte uns erstmal die Quelle verstopfen, dass wir kein frisches Wasser mehr haben, also das Wort Gottes nicht mehr genießen können. Er möchte uns zweitens das Wort Gottes madig machen, wegnehmen als scharfes Schwert, dass wir uns nicht mehr verteidigen können. Der Feind möchte uns die Nahrung nehmen, er möchte uns das Getreide nehmen, er möchte nicht mehr, dass wir wachsen im Glauben. Das ist der Charakter des Feindes Philister. Und lasst uns darauf achten, diesen Feind zu erkennen und ihn zu bekämpfen, indem wir darauf achten, dass wir diesem Feind entgegentreten und sagen, ja, es steht geschrieben, wie der Jesus in der Versuchung in Lukas 4, du sollst den Herrn, dein Gott und sein Wort allein fürchten. Das ist das Mittel gegen diesen Kampf. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es ist kein Kampf, den wir zwischen Menschen zu führen haben. Es ist ein geistlicher Kampf, der im Inneren von uns stattfindet. Welche Einstellung habe ich zu dem Philister? Und ich finde es bezeichnend, Israel hat es nie geschafft, von den Philistern freizukommen. Das ist der einzigste Feind im Alten Testament, der immer im Land gewohnt hat. Das ist unheimlich. Alle anderen wurden vertrieben. Alle anderen waren irgendwann mal weg. Aber Israel hat es nie geschafft, die Philister wirklich zu verderben, sie wegzuschaffen. Es war immer unterschwellig das Thema, das Wort Gottes kaputt zu machen. Und das ist in unseren christlichen Kreisen, in unseren Gemeinden, in unserer christlichen oder nachchristlichen Zeit die Top-1-Gefahr, dass die Philister in unserer Mitte sind und möchten uns durch alternative Dinge das Wort Gottes wegnehmen. Und das ist die Gefahr, die wir kennen müssen. Und da müssen wir gemeinsam darauf achten, dass die Bibel das Wort Gottes bleibt und dass die Bibel unantastbar bleibt und dass wir wissen, Gottes Wort ist von Gottes Geist gegeben und ist rein und ist heilig. Und wir haben nichts daran herumzusägen und durch neue Konzepte zu überlagern und sagen, wir wissen das jetzt alles viel besser. Damit bin ich sozusagen am Ende angekommen. Drei Feinde habe ich vorgestellt und möchte euch ermutigen, beschäftigt euch mal mit dem Feind Midian oder mit den Moabitern. Es ist interessant, was die Bibel in Zusammenhang stellt, wie man das sehen kann, wo man plötzlich erkennt, wo die Gefahren liegen, die diese Feinde darstellen, die diese Feinde abbilden. Gottes Wort zeigt uns das als ein Schattenbild, von dem wir lernen dürfen. Und ein Bibelvers, den ich als Ermutigung dazu sagen möchte, ist noch, 2. Korinther 10, Vers 5, ein wunderbarer Bibelvers. Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Das ist das, was ich heute vermitteln wollte. Wir haben keinen fleischlichen Kampf. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Wir stellen fest, das hat Paulus vor 2000 Jahren schon genauso scharf gesehen. Er hat gesagt, der geistliche Kampf, wenn wir den gewinnen, dann haben wir alles gewonnen. Es sind die geistlichen überspitzten Gedankengebäude, die uns zu schaffen machen, die uns kaputt machen und uns vom Weg abbringen. Und dann der Vers 4, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Das wäre das Ziel, was wir haben. Unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Das ist ein Thema für sich, ein spannendes Thema, über das man einmal predigen kann, was das bedeutet, seine Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Aber darin liegt das Geheimnis. Ja, ich würde an dieser Stelle enden und ich wünsche mir, dass wir darüber im Gespräch bleiben und hoffe, dass der ein oder andere was mitnehmen kann aus diesem Gedanken des geistlichen Kampfes und in seinem Leben mal auf die Reise gehen kann und gucken kann, welcher Feind Ägypten, das wir eigentlich verlassen haben sollten, oder der Feind Amalek, der meine schwache Seite attackiert, wo ich in Gefahr stehe, zu fallen. Aber wo Gott gesagt hat, das ist mein Kampf, du brauchst gar nicht zu kämpfen, ich mache das, du musst nur bei mir bleiben. Oder auch der Philister, der mich aushöhlt, der mir die Nahrung wegnimmt, der mir 1000 Sachen in die Woche streut, damit ich nur nicht das Wort Gottes lese und damit ich nicht bei Jesus bleibe, sondern mich religiös beeinflusst, ach so fromm und doch so gottlos. Geschwister, lasst uns das mitnehmen. Ich wünsche jedem eine gute Woche und freue mich auf die nächste Begegnung. Amen.